Ausbruch der Proteste und die wird jetzt auch weiter fortgeführt.
Wie stark ist das Regime noch?
Schwere Frage. Ich würde sagen, kommt auf den Kontext an. Wem gegenüber sozusagen? Der Bevölkerung gegenüber, wenn wir über das Gewaltmonopol sprechen, sehr stark. Wenn wir über eine Ideologie sprechen, sehr schwach. Das heißt, man kann ja davon ausgehen, dass eine große Mehrheit im Land diese Ideologie schon sehr lange nicht mehr unterstützt. Wir hören es an den Parolen seit Ausbruch dieser Proteste, aber auch schon bei den letzten Protesten, wo Menschen offen ja den Sturz der Islamischen Republik fordern. Ein Satz, auf den die Todesstrafe drohen kann, den man also einfach nicht so leichtfertig, wenn man rausgeht, skandiert. Aber wenn wir jetzt nur vom Gewaltmonopol sprechen, das sehen wir ja an den ganzen Bildern. Da sind Milizen auf den Straßen, da sind Revolutionsgardisten auf den Straßen, Polizei, verschiedene Einsatzkräfte, die teilweise mit scharfer Munition willkürlich in die Menge feuern. Dann würde ich sagen, der Bevölkerung gegenüber stark. Dann kommt der Kontext noch dazu, dem Ausland gegenüber. In den letzten Jahren hat die Islamische Republik Iran kontinuierlich an Verbündeten verloren im Ausland. Hisbollah im Libanon, die Houthis im Jemen, Machthaber Assad ist 2024 im Dezember gestürzt worden. Das heißt, geopolitisch ist man geschwächt. Aber, und das ist ein wichtiger Aspekt auch im Ganzen, dieses Regime hält sich ja auch wirtschaftlich weiterhin am Leben. Beispielsweise, weil es seine Ölexporte fortführen kann. Der Iran ist ja sehr stark sanktioniert, was Öl angeht. Maßgeblich durch die Amerikaner. Und Länder wie China beispielsweise halten sich daran aber nicht. Das heißt, 90% der iranischen Ölexporte gehen weiterhin an Länder wie China, die damit auch ein Regime aus eigenen Interessen, das sind auch geopolitische Interessen in der Region, am Leben halten. Also es gibt verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Aber in der Gesamtsumme, wenn man jetzt einen Vergleich anstrebt von vielleicht vor 5 Jahren und jetzt, ist das Regime deutlich geschwächt.
Trump spricht ja offen über einen möglichen Machtwechsel im Iran. Stärkt solche Rhetorik die Protestbewegung oder hilft sie am Ende dem Regime, sich nach innen zu stabilisieren oder auch einen Grund für die Unterdrückung zu haben?
Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es diesen Grund gar nicht braucht, weil nicht erst seit Aussagen von Donald Trump gibt's diese Rhetorik ja und das Vorgehen. Das beobachtet man ja seit sehr vielen Jahren, dass Proteste, und das ist ja nicht nur im Iran so, das ist ja in anderen autoritären Ländern genauso, dass man sagt, das ist vom Ausland initiiert, das sind die Feinde, die uns stürzen wollen, die Menschen aufwiegeln und so weiter. Also das ist nichts Neues. Deswegen würde ich sagen, das hilft der Islamischen Republik nicht wirklich, zumal ja auch die Menschen im Land selbst den Glauben an sowas völlig verloren haben. Also keiner, der nicht zur Anhängerschaft oder zu denen gehört, die vom Regime profitieren, glaubt ja wirklich, dass das irgendwas ist, was vom Ausland initiiert wurde. Sondern die Menschen wissen ja, warum sie auf die Straße gehen, eben weil sie frustriert, wütend, desillusioniert sind mit diesem Regime und ja, viele auch fertig damit.
Katharina, Irans Präsident Masoud Pezeshkian hat im Staatsfernsehen vor weiteren Unruhen gewarnt, aber auch angekündigt, auf die Sorgen der protestierenden Menschen einzugehen. Ist ja immer wieder wichtig, solche Aussagen einzuordnen. Ist der Grund dafür mehr die Angst vor den USA?
Also ich halte den Militärschlag zumindest nicht für ausgeschlossen, weil die Drohung ist ja mehrmals ausgesprochen worden. Und wir hatten ja auch ein militärisches Eingreifen der Amerikaner schon im vergangenen Jahr gesehen, im Juni, im Zuge dieses 12-Tage-Kriegs mit Israel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. Ob es dann dazu kommt, das wissen wir nicht. Und was diese Gegenmaßnahmen angeht, ja, wenn man überlegt, dass es dann am Ende vielleicht ein Überlebenskampf wird, muss man davon ausgehen, dass alles noch in die Waagschale geworfen wird, was da vorhanden ist, ob das ballistische Raketen sind, ob das Langstreckenraketen sind. Und das trifft dann natürlich verschiedene Militärbasen der Amerikaner in der Region. Aber es trifft dann wahrscheinlich vor allen Dingen auch den Staat Israel. Und wir sind ja auch da immer wieder in Austausch mit unseren Kollegen in Israel und monitoren das sehr. Wie bereiten sich die Israelis vor? Ist Iron Dome aufgebaut oder wo ist er aufgebaut? Was sagt das Heimatschutzkommando und so weiter? Das haben wir auch immer alles mit auf dem Schirm, weil das natürlich auch Indikatoren dafür sein können, ob ein Angriff bevorsteht. Auch im der Region allgemein sind viele Staaten angespannt und nervös. Viele, gerade aus den arabischen Staaten, aber auch der Türkei, haben kein Interesse, dass es da zu einem militärischen Eingreifen kommt. Warum? weil A, viele natürlich im eigenen Land autoritär herrschen und Angst haben, dass das Ganze dann um sich greift. Ne? Und hier in der Türkei ist es so, dass die Türkei von einem schwachen Iran mehr profitiert, als dann ja die große Unbekannte sozusagen als Nachbar zu haben. Und deswegen ist eine Grundanspannung hier in der Region schon zu verspüren. Aber ob es dann am Ende dazu kommt, ja, wir wissen es alle nicht.
Sollte es einen Regime-Change geben, wie könnte dieser aussehen? Welche Szenarien gibt es?
Ja, super schwierig. Ne? Also es gibt verschiedene Szenarien von innen heraus beispielsweise. Das würde bedeuten, dass die Protestbewegung erfolgreich ist und sozusagen von innen heraus einen Wandel herbeiführt, wie 1979 beispielsweise. Das bräuchte aber aus meiner Sicht, dass sich in diesem Apparat, im Sicherheitsapparat, im Geheimdienstapparat quasi große Teile vom Regime lösen und zur Bevölkerung, zur Protestbewegung übertreten. Und das sehen wir momentan nicht. Das zweite Szenario wäre eben, dass es ein Eingreifen von außen gibt durch die Amerikaner. Dann eben noch die große Frage, was würde dann passieren? Würden die Amerikaner einfach nur einen Militärschlag ausführen, der sich gezielt gegen Führungspersönlichkeiten richtet? Und das war's dann? Oder was für eine Art von Einsatz wäre das? Und die dritte Möglichkeit wäre dann eben, ich habe es vorhin beschrieben, dass dann eben kontinuierlich jetzt zu den Protesten im Land auch ein Druck aus dem Ausland spürbar wird, dass verschiedene Regierungen ihre Sanktionen verschärfen, dass aber auch Länder, und das ist eben das, was wir gerade auch nicht sehen, wie China oder Russland, ihre Unterstützung für den Iran aufgeben.
Das war der Weltspiegel-Podcast mit Natalie Amirin, Iran am Scheideweg. Weitere Folgen hören Sie in der ARD-Audiothek.
Kultur.
Und da kommen wir wie immer am Wochenende zu unseren Mediathekentipps. Heute geht es um eine englische Coming-of-Age-Serie über gute Freunde in den Mid-20ern. Zunächst aber empfiehlt unsere Autorin Anja Rosenow-Sottow einen emotional intensiven französischen Spielfilm.
Restorative Justice ist ein Ansatz in der Justiz, der, abgesehen von üblichen Strafen, mithilfe einer Mediation Täter und Opfer von Verbrechen zusammenbringt. Mit dem Ziel, eine Art Heilung oder Wiedergutmachung zu erlangen. Dieser Ansatz ist Thema des französischen Dramas All eure Gesichter. Fanny und Michelle sind Mediatoren für Restorative Justice. Sie begleiten einen schmerzhaften Prozess des Austausches.
Ich bin Nahuel. Ich bin 39 und wurde in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe, überfallen. Ich sag's euch gleich, ich erwarte nichts von euch. Ich will nur, dass ihr wisst, was mit den Opfern passiert, wenn ihr solche Dinge tut. Ich möchte, dass ihr versteht, was ihr damit im Leben der Leute anrichtet. Dass ihr Leben zerstört. Für etwas Geld, für ein bisschen Spaß, für was weiß ich.
Die Erwartungen an diesen Austausch sind vielschichtig. Aber im Laufe der Zeit kommen sich Täter und Opfer tatsächlich näher. Die Fragen werden konkreter.
Wenn man in Geschäfte einbricht, dann will man, dass keiner da ist. Aber in Wohnhäusern soll jemand zu Hause sein.
Ihr wollt, dass Leute da sind? Ihr wollt sie mitten in der Nacht wecken? Sie fesseln? Ihr Haus verwüsten?
Nein, aber wir brauchen die Pins und so weiter. In dem Moment, wo man das Haus betritt, wenn man vor der Tür oder dem Fenster steht, kurz bevor man einsteigt, hat man, schätze ich, vielleicht sogar mehr Angst als die Opfer.
All eure Gesichter. Der beeindruckende französische Spielfilm ist für einen Monat in der ARD-Mediathek zu sehen.
You've tested positive for Chlamydia.
Chlamydien, ausgerechnet. Diese Diagnose hat Dylan noch gefehlt. Nun muss er Farbe bekennen und alle Ex-Partnerinnen darüber informieren. Und das sind einige, die der liebenswerte Mitzwanziger da auf seiner Liebesliste stehen hat. Denn immer scheint er sich in die Falsche verliebt zu haben.
You know, other people are good at darts or, you know, speaking French. My talent is studying relationships with women who don't enjoy my company.
In all dem Liebeswirrwarr stehen Dylan seine Mitbewohner aus der WG, Evie und Luke, zur Seite. Nicht immer sonderlich zielführend, denn Luke flirtet selbst, was das Zeug hält, und scheut feste Beziehungen. Und mit Evie hatte Dylan gleich nach der WG-Gründung eine kurze Affäre. Aber diese Chlamydien-Liebesliste abzuarbeiten hilft ihm, über sich selbst Klarheit zu bekommen. Die britische Serie Lovesick ist eine humorvolle Coming-of-Age-Serie, die in 3 Staffeln von der Suche nach der wahren Liebe erzählt. Sie ist bis Anfang September in der Arte-Mediathek in Originalversion mit Untertiteln zu sehen.
Und das war unsere Autorin Anja Rosenow-Sottow mit ihren Mediathekentipps für diesmal.
Es ist 5 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Ronald Lessig. Guten Morgen. Nach den neuen tödlichen Schüssen von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE haben der Bürgermeister und der Gouverneur von Minnesota an die Bevölkerung appelliert, friedlich zu bleiben. Beide forderten US-Präsident Trump auf, die Beamten abzuziehen. Nina Barth, WDR Washington.
Die tödlichen Schüsse sind am Samstagmorgen Ortszeit in Minneapolis gefallen. Auf einem Video ist zu sehen, wie Bundesbeamte einen Mann niederringen, dann fallen Schüsse. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums war der getötete Mann bewaffnet. Der Mitarbeiter der Grenzschutzpolizei habe in Notwehr gehandelt. Aber ob der Getötete tatsächlich die Waffe gezogen hat, ist unklar. Erst Anfang des Monats hatte ein Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE eine 37-Jährige in ihrem Auto erschossen. Seitdem haben die Proteste noch einmal zugenommen.
Die Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA zur Beendigung des Ukraine-Krieges sollen in einer Woche in Abu Dhabi weitergehen. Ein US-Vertreter sprach von einem guten Zeichen. Der ukrainische Präsident Zelensky nannte das Treffen konstruktiv. Überschattet wurde es von neuen russischen Angriffen auf die Ukraine. In Düsseldorf haben etwa 18.000 Teilnehmer mehr Hilfe für die Menschen im Iran gefordert. Sie verlangten ein Ende der Unterdrückung durch das iranische Regime. Auch in Köln gab es eine Großdemo. Hier ging es um die Lage der Kurden im Konflikt mit der syrischen Armee. Nach Angaben der Polizei kamen rund 10.000 Menschen. Die deutschen Handballer bleiben bei der Europameisterschaft auf Halbfinalkurs. Das Team gewann im dänischen Herning gegen Norwegen mit 30-28. Für den Einzug ins Halbfinale fehlt noch ein Sieg. Die nächsten Gegner sind Dänemark und Frankreich.
WDR aktuell aus der Region.
Das bei Köln auf dem Rhein havarierte Frachtschiff soll heute von der Unglücksstelle weggeschleppt werden. Bis in die Nacht waren Feuerwehr und Wasserschutzpolizei im Einsatz. Frank Werner, WDR aktuell.
Das Frachtschiff hatte sich am Nachmittag bei Köln-Ports den Kiel aufgerissen und drohte auf Grund zu laufen. Die Feuerwehr versuchte das zu verhindern mit Pumpen und mehreren Feuerlöschbooten aus Köln und Bonn. Auch ein Baggerschiff war im Einsatz. Es sollte den Sand, mit dem der Frachter beladen war, ausladen. Am späten Abend hatten die Einsatzkräfte das Schiff dann so weit stabilisiert, dass es erstmal dort bleiben konnte, ohne andere Schiffe auf dem Rhein zu gefährden. Es soll im Tagesverlauf in den Hafen von Köln-Mülheim geschleppt werden. Warum sich der Frachter den Kiel aufgerissen hat, ist noch unklar.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute scheint örtlich die Sonne, zum Abend ziehen Wolken auf, es bleibt aber trocken. Dazu in Steinfurt bis plus 1 Grad, in Soest bis plus 2 und in Hagen bis plus 3 Grad. Am Montag Schneefall, minus 2 bis plus 2 Grad. Am Dienstag erst wolkig, später Regen bis 5 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten noch bis Anfang Februar gesperrt. Und die A565 Meckenheim Richtung Bonn bleibt noch zwischen Poppelsdorf und Endenich wegen Bauarbeiten bis Ende kommender Woche gesperrt. Und schließlich die B42 Koblenz-Bonn, der Tunnel Oberdollendorf, ist wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Sichtlich erschüttert.
Da war jetzt ein falscher Take auf dem Regler, aber das macht nichts. Jetzt geht's hier weiter in der ARD-Infonacht. Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Da muss ich einmal noch kurz hier im Programm weiterspringen. Weiß nicht, warum das versprungen war, aber manchmal hat man natürlich auch technische Probleme hier im Studio. Die ARD-Infonacht vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg. Jetzt geht's hier weiter. Es ist wieder in Minneapolis passiert. Wieder ist die Metropole im Bundesstaat Minnesota Schauplatz einer tödlichen Eskalation geworden. Wie schon vor 2 Wochen. Die US-Amerikanerin Renee Good im Rahmen von Protesten gegen einen Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE getötet wurde, wurde nun ein Mann erschossen. Die Videos dieser Schüsse gehen aktuell durch das Internet. Unsere Korrespondentin Nina Barth berichtet das, was wir wissen.
Sichtlich erschüttert ist Minnesotas Gouverneur Tim Walz vor die Presse getreten. Walz wandte sich direkt an den US-Präsidenten.
Donald Trump, I call on you once again. remove this force from Minnesota. They are sowing chaos and violence.
Donald Trump, ich fordere Sie erneut auf, ziehen Sie die Einheiten aus Minnesota ab. Sie säen Chaos und Gewalt, so Walz. Es müsse jetzt genug sein.
This needs to be the event that says enough.
Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, fragte, wie viele Bürger, wie viele Amerikaner müssen noch sterben oder verletzt werden, damit diese Operation beendet wird?
How many more residents, how many more Americans need to die or get badly hurt for this operation to end?
Die tödlichen Schüsse sind am Samstagmorgen in Minneapolis gefallen. Auf einem Video ist zu sehen, wie Bundesbeamte einen Mann niederringen, dann fallen Schüsse. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums war der 37 Jahre alte Mann bewaffnet. Der Bundesbeamte habe in Notwehr gehandelt. Ob der Getötete die Waffe tatsächlich gezogen hat, ist unklar. Gregory Bovino, ein hochrangiger Mitarbeiter der Grenzschutzbehörde, erklärte, es sehe nach einer Situation aus, in der jemand maximalen Schaden und ein Massaker gegen Sicherheitskräfte habe anrichten wollen.
This looks like a situation where an individual wanted to do maximum damage and massacre law enforcement.
Und Heimatschutzministerin Kristi Noem sagte, die Person, die mit Waffen und Munition versucht habe, eine Strafverfolgungsmaßnahme der Bundespolizei zu verhindern, habe einen Akt inländischen Terrorismus begangen.
This individual who came with weapons and ammunition to stop a law enforcement operation of federal law enforcement officers committed an act of domestic terrorism.
US-Präsident Donald Trump äußerte sich auf Truth Social. Er attackierte Minnesotas Gouverneur und den Bürgermeister von Minneapolis. Sie stachelten mit ihrer großspurigen, gefährlichen und arroganten Rhetorik zum Aufstand an, so Trump. Dagegen appellierten sowohl Walz als auch Frey an die Bürger, friedlich zu bleiben. Die Bewohner Minnesotas setzten sich für die Rechtsstaatlichkeit ein, erklärte Walz. Sie protestierten lautstark und entschlossen, aber friedlich. Und Walz appellierte an die Bürger, das muss auch so bleiben, Minnesota.
They're protesting loudly and urgently, but peacefully. It must stay that way, Minnesota.
Erst Anfang des Monats hatte ein Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE eine 37-Jährige in ihrem Auto in Minneapolis erschossen. Seitdem haben die Proteste zugenommen. Am Freitag haben Tausende in Minneapolis gegen die Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE und der Grenzschutzpolizei protestiert. Nun ist die Befürchtung, dass sich die Lage weiter zuspitzt. Die NBA, die nordamerikanische Basketballliga, hat aus Sicherheitsgründen ein Spiel, das gestern in Minneapolis hätte stattfinden sollen, auf heute verschoben. Präsident Trump hat in der Vergangenheit mehrfach gesagt, er könne auch den Insurrection Act anwenden. Das Aufstandsgesetz von 1807 ermächtigt den Präsidenten, das Militär im Inland einzusetzen, etwa um einen Aufstand zu unterdrücken.
Nina Barth informierte.
Die ARD Infonacht.
Um jetzt 5.08 Uhr, 8 nach 5, nochmal einen guten Morgen. Nach dem Abstimmungsergebnis zum Freihandelsabkommen Mercosur im EU-Parlament in der vergangenen Woche stehen in Deutschland die Grünen wegen ihres Abstimmungsverhaltens in der Kritik. Denn die Entscheidung fiel sehr knapp aus mit 334 zu 324. 8 davon kamen von den Grünen, die unter anderem mit AfD-Parlamentariern gemeinsam votierten. So viel also zum Thema Brandmauer, sagen hierzulande jetzt viele. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass aus den Reihen der EVP, also der Konservativen und der Sozialisten, auch sehr viele Nein-Stimmen kamen, etwa aus Staaten wie Frankreich oder Polen, die ja gegen das Abkommen sind. Darum waren dann die Grünen und die AfD das Zünglein an der Waage. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet nun Ruth Kirchner über die anschließende Debatte in Deutschland.
Auch drei Tage nach der Abstimmung im Europaparlament über das Mercosur-Abkommen hält die Kritik an den Grünen an. Außenminister Johann Wadephul von der CDU spricht von einem sehr großen politischen Fehler.
Aus einer großen Fehlentscheidung geostrategisch des EU-Parlament,
sagt Wadephul im Deutschlandfunk. Die Grünen hatten am Mittwoch in Straßburg zusammen mit Abgeordneten von Rechtsaußenparteien für eine gerichtliche Überprüfung des Vertrags mit vier Staaten Südamerikas gestimmt. Mit dem Abkommen soll die größte Freihandelszone der Welt geschaffen werden. Das Votum dürfte das Inkrafttreten des Vertrages jetzt deutlich verzögern, mit Auswirkungen auch auf die Beziehungen zu anderen Ländern, betont der Außenminister.
Andere Länder, wie das bevölkerungsreichste Land der Welt, Indien, schauen sehr darauf, ob wir in der Lage sind, derartige Abkommen zu verhandeln und politisch dann auch durch alle Institutionen durchzutragen.
Gerade angesichts der Spannungen im Verhältnis zu den USA unter Donald Trump ist das Mercosur-Abkommen besonders wichtig, sagt auch der frühere Präsident des Europaparlaments Martin Schulz. Der SPD-Politiker betont im ARD-Interview der Woche, nur mit solchen Freihandelsabkommen könne sich die EU unabhängiger machen von Großmächten wie den USA.
Deshalb war das eine wirklich gegen die Interessen der EU gerichtete Entscheidung, die man natürlich dann in den nationalen Hauptstädten auch berechtigterweise mit Entsetzen zur Kenntnis genommen hat.
Viel Kritik gibt es auch bei den Grünen selbst. Erik Marquardt, grüner Europaparlamentarier, zeigt sich zerknirscht.
Es war ein Fehler, ich bedauere das und ich glaube, wir sollten in solchen Zeiten solche Signale nicht setzen,
sagt Marquardt im Deutschlandfunk. Die Grünen wollen ihren Kurs in der Handelspolitik jetzt korrigieren. Wir brauchen neue wirtschaftliche Partnerschaften, heißt es in einem Papier des Parteivorstands. Darin spricht sich die grüne Parteispitze dafür aus, das Mercosur-Abkommen jetzt vorläufig in Kraft zu setzen. Das Papier soll am Montag bei einer Klausur in Berlin verabschiedet werden. Die Kritik am Abstimmungsverhalten der Grünen in Straßburg aber bleibt, auch weil sie das Abkommen, über das 25 Jahre lang verhandelt wurde, zusammen mit Rechtspopulisten ausgebremst haben, kritisiert Johann Wadefuhl.
Wer von einer Brandmauer spricht, muss diesen Ansprüchen selbst gerecht werden. Und daran sind die Grünen im Europaparlament jedenfalls in dieser Woche gescheitert.
Auch der politische Schaden für die gesamte EU bleibt. Daher will sich die Bundesregierung dafür einsetzen, das Mercosur-Abkommen möglichst schnell vorläufig in Kraft zu setzen. Die Entscheidung darüber liegt bei der EU-Kommission in Brüssel.
Ruth Kirchner informierte, das EU-Parlament hat also das Mercosur-Abkommen ausgebremst und damit hat sich die EU selbst ins Abseits gestellt. Das meint zumindest meine Kollegin Anne Herberg, sie ist Korrespondentin in Lateinamerika.
Peinlich kleinkariert realitätsblind. So kann man die erneute Verzögerung des EU-Mercosur-Abkommens nennen, denn nichts anderes ist die vom EU-Parlament geforderte juristische Prüfung des Deals. Oder man kann die erneute Wolte einfach nur nüchtern zur Kenntnis nehmen, wie es die Südamerikaner gerade tun. Der Eindruck dort, die Diskurse von Multilateralismus, regelbasierter Ordnung und internationaler Solidarität klingen zwar alle nett, aber wirklich verlassen kann man sich auf die Europäer als Partner eben nicht. In die Ungewissheit eines neuen Freihandelsabkommens aufzubrechen, dazu fehlt ihnen anscheinend nicht nur der Mut, sondern offenbar auch ein Verständnis dafür, wie dramatisch die Koordinaten der Weltpolitik sich derzeit verschieben und wie groß die Gefahr ist, dazwischen aufgerieben zu werden. Länder wie Brasilien wissen genau, wie wichtig es ist, sich nicht zu eng an einen Partner zu binden, sondern auf alternative Märkte zu setzen. Das half der Regierung von Lula da Silva, US-Präsident Donald Trump und dessen aggressiver Zollpolitik die Stirn zu bieten. Genau deswegen wäre es für Brasiliens Präsident nun so wichtig gewesen, umso mehr im Wahljahr 2026, mit einem ratifizierten EU-Mercosur-Deal ein starkes Signal zu setzen. Stattdessen war Lula nicht nur einer der längsten, sondern wohl auch einer der geduldigsten Verfechter des Abkommens, nach ewigem Hin und Her so genervt, dass er aufs gemeinsame Abschlussfoto in Paraguay verzichtete. Das Verheerende, er tat wohl besser daran. Dass eine Mehrheit der EU-Parlamentarier es für geboten halten, das Abkommen mit den Mercosur-Staaten erneut auf die lange Bank zu schieben, das zeugt von Arroganz und von einer Überschätzung des eigenen Gewichts im globalen Süden, wo China längst mit einer Schamoffensive, mit Häfen, Elektroautos und Krediten an Dominanz gewinnt im Austausch für politische Gefälligkeiten und kritische Rohstoffe. Nicht, dass die Argumente der Kritiker keinen Punkt hätten. Es ist ein Abkommen der alten Schule, über Jahre hinweg zusammengestückelt und natürlich würde man sich noch bessere Regeln zum Umweltschutz und zu sozialen Standards wünschen. Aber wer trägt eigentlich das größere Risiko dieses Freihandelsdeals? Europäische Landwirte oder Südamerikas im Vergleich schwache Industrie, für die keine Ausnahmeregelungen oder Sondergeldtöpfe bereitstehen, die sie vor der viel stärkeren Konkurrenz aus Europa retten? Auch deswegen stößt der erneute Widerstand aus Europa die Südamerikaner vor den Kopf. Sie hatten in den letzten Monaten jede neue Wendung in den Verhandlungen mitgetragen, hatten sich Regeln diktieren lassen, während die EU, Stichpunkt Lieferkettengesetz, ihre Hausaufgaben selbst nicht macht. Und jetzt sollen sie nochmal warten? Die Staatschefs des Mercosur haben angesichts dessen zwar pragmatisch reagiert. Trotz interner Streitigkeiten signalisieren sie Einigkeit und wollen den Text trotz allem so schnell wie möglich durch die eigenen Parlamente bringen. Doch ob das gelingt, muss sich erst noch zeigen. Argentiniens libertärer Staatschef Milei hat nie einen Hehl draus gemacht, dass er eigentlich lieber mit den USA verhandeln würde. Und Brasiliens Präsident Lula hat gerade noch mal die Bande mit Peking vertieft. Willkommen in der Realität, will man den EU-Parlamentariern zurufen.
Die Meinung hier in der ARD-Infonacht von Anne Herberg. Das EU-Parlament hat das Mercosur-Abkommen ausgebremst und damit hat sich die EU teilweise selbst ins Abseits gestellt. Und wir kommen zur Wettervorhersage für heute Sonntag, den 25. Januar. Es ist heute hochnebelartig bedeckt oder stark bewölkt. Nur im Westen gibt es regional Auflockerungen. Vereinzelt ist etwas Nieselregen möglich oder Schneegriesel mit Glättegefahr auf den gefrorenen Böden. Ab dem Nachmittag von den Alpen her auf den Süden dann ausweitend, gebietsweise leichter, teils mäßiger Schneefall. Höchstwerte minus 3 bis plus 1 Grad, im Westen und Südwesten 0 bis 5 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Ost, an den Küsten mit steifen Böen zeitweise auffrischend. Und hier die Temperaturen deutscher Städte zur Stunde: in Kiel minus 2 Grad, Hamburg minus 2 Grad, Rostock minus 3 Grad, Hannover minus 1 Grad, Berlin minus 3 Grad, Kassel minus 4 Grad, in Essen minus 1 Grad, in Köln minus 1 Grad, Frankfurt am Main minus 4 Grad, Erfurt minus 4 Grad, in Saarbrücken minus 2 Grad, Nürnberg minus 3 Grad, Dresden 1 Grad, Stuttgart minus 3 Grad, Freiburg 1 Grad und München minus 4 Grad. Und die Zeit, es ist 5.17 Uhr. Wir kommen zu unserem nächsten Thema und blicken an dieser Stelle noch einmal zurück auf die vergangenen Tage und das Weltwirtschaftsforum in Davos. US-Präsident Trump hatte die Agenda gesetzt mit der Grönlandfrage, was das Ukraine-Thema komplett überdeckt hat. Die EU und Großbritannien reagierten aber geschlossen und NATO-Generalsekretär Rutte konnte am Ende einen sogenannten Deal verkünden, der eigentlich noch völlig unklar in den Details ist, denn die Amerikaner dürfen schon seit den 50er Jahren beliebig Militär auf der Insel stationieren. Wieder einmal stellt sich die Frage, was ist Berechnung und was ist Impuls bei Trump? Denn das, was medial transportiert und debattiert wird, ist eine Außenwahrnehmung, die sich vor allem in Deutschland oft an Trump als Enfant terrible abarbeitet, der ohnehin nur kritikwürdig ist. Vielleicht kommt ja auch den europäischen Staatschefs das Verhalten des Präsidenten gar nicht ungelegen. Können sie so viel leichter zu einer interessengeleiteten Politik zurückkehren, von denen in den vergangenen Jahren in Europa eher wenig zu sehen war? Darüber hat mein Kollege Tobias Ruhland vom Bayerischen Rundfunk mit dem Politologen Herfried Münkler gesprochen und er hat ihn zunächst gefragt, ob er überrascht war, dass Trump jetzt nicht doch Grönland in die USA eingliedern wollte.
Ja, vielleicht ein wenig, wie schnell er dann nachgegeben hat, aber nachgeben ist ja im Prinzip ein Bestandteil seiner Politik der Drohungen. Die Drohungen dienen dazu, sozusagen maximale Vorstellungen in den Raum zu stellen und dann stellt er fest, die Betreffenden darauf reagieren und zwar in seinem Sinne reagieren oder aber ob sie Widerständigkeit zeigen und danach modifiziert er das dann. Ich glaube, das kann man so sagen, ist die Methode von Trump. Man konnte das ja auch in der Frage der angekündigten Unterstützung der Aufständischen oder Demonstranten im Iran sehen und dann kam eigentlich nichts außer heiße Luft. Das heißt, er hat die Vorstellung, im Prinzip den US-amerikanischen Einfluss mit Drohungen zur Geltung zu bringen, gelegentlich auch mit einem relativ niedrigen Niveau der Gewaltanwendung, wie im Falle Venezuela. Und dahinter steht natürlich die Idee der niedrigen Kosten für die USA, sowohl was den Einsatz von Militär anbetrifft, als auch was vielleicht politische Folgen anbetrifft. Aber die NATO bzw. die Europäische Union hat begriffen, wo seine verwundbare Stelle ist. Und die ist nun mal die anstehenden Wahlen zum Midterm und also die Wirtschaft und die Drohungen, die die Europäer als Gegenreaktion in den Raum gestellt haben, die haben dann Wirkung gezeigt, wobei man vorsichtig sein muss, denn das, was zwischen Trump und Rutte verabredet worden ist, das kennen wir im Detail nicht. Und das kann im Prinzip Rutte auch gar nicht verhandeln, weil er als NATO-Generalsekretär ja gar nicht die territoriale Ordnung Dänemarks als NATO-Mitglied verhandeln kann, sondern dazu muss es dann auch nochmal zu einer Verabredung oder einem Vertrag zwischen Grönland und den USA respektive Dänemark und den USA kommen. Und da wird man dann sehen, was da wirklich ist und wo er dann doch wieder nachlegt. Ich meine, man beobachtet ihn und man weiß eigentlich nicht, ob er am Abend noch weiß, was er am Morgen gesagt hat.
Sie haben es jetzt auch schon angedeutet, es wurde ja auch viel spekuliert, warum Trump so aufgetreten ist oder so gemäßigt aufgetreten ist in Davos. Zum einen lag es wahrscheinlich auch daran, dass die Börsen nicht positiv auf seine Grönland-Pläne reagiert haben. Oder eben lag es mehr auch daran, dass die EU nicht klein beigegeben hat. Wie würden Sie das so gewichten?
Naja, ich meine, es kommt alles zusammen. Es kommt vielleicht noch als Drittes hinzu, dass seine Wählerschaft, vor allen Dingen die MAGA-Bewegung, aber insgesamt die republikanischen Wähler nicht besonders begeistert war von der Aussicht des Endes der NATO, jedenfalls des faktischen, wenn auch nicht formellen Endes. Wenn man vor Wahlen steht, das ist halt sozusagen die Achillesferse eines noch demokratisch gewählten Präsidenten. Und dann muss man gucken, dass man bei diesen Wahlen nicht eins auf die Mütze kriegt, und zwar gewaltig. Und ich denke, das hat eine Rolle gespielt. Europäer müssen also darauf gefasst sein, dass er in den Verhandlungen mit Dänemark respektive Grönland dann doch nochmal nachlegt. Und sollte er die Midterm-Wahlen nicht sehr dramatisch verlieren, dass er dann wieder sozusagen in dieser Frage unverwundbar ist.
Wenn wir jetzt auch nochmal auf die Woche zurückblicken in Davos, und dann haben wir natürlich auch noch die Worte von Kanzler Friedrich Merz im Ohr, der davor gewarnt hat, die transatlantische Freundschaft aufzugeben. Ist da jetzt wieder alles gut? Können wir so weitermachen wie bisher?
Nö, nichts ist gut. Ich meine, diese Aktionen bleiben in Erinnerung, auch in Verbindung mit früheren Erklärungen von Trump und natürlich jetzt der Veröffentlichung der neuen Verteidigungsstrategie der USA, in der man sagt, die Europäer müssen selber und allein Europa zumindest gegen konventionelle Angriffe verteidigen. Darauf bereitet man sich ja inzwischen auch vor. Jedenfalls baut man diese Fähigkeiten hier auf. Nukleare Abschreckungskomponente ist das vorerst noch was anderes. Ich denke, die NATO, die mal wie in Stein gemeißelt dastand, ist jetzt ein in vieler Hinsicht papierenes Bündnis, das auch dazu einlädt, Russland mal auszutesten, wie weit denn die Solidarität der USA mit den Europäern geht.
Ja, am Rande von Davos hat Trump ja dann wieder mal gegen NATO-Partner gestichelt und ausgeteilt. In Großbritannien zum Beispiel ist man ja jetzt sehr empört, nachdem Trump in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox die Leistungsbereitschaft der britischen NATO-Truppen im Afghanistan-Krieg angezweifelt hat. Salopp gesagt, die hätten die Drückeberger in der zweiten Reihe gespielt. Was meinen Sie, war das wieder mal so ein typischer, irrer, unwahrer Trump-Satz, wo es einfach nur um Selbsterhöhung auf Kosten anderer geht, oder steckt da mehr, steckt da am Ende sogar eine Strategie dahinter?
Naja gut, man kann ja sagen, Donald Trump hat sich an seine eigene Rolle im US-Militär als Drückeberger in der zweiten Reihe erinnert, aber das wäre jetzt sozusagen wieder alles auf die Psychologie gesetzt. Ich denke, dass ihm klar ist, dass der einzige Artikel 5 Bündnisfall der NATO eine Unterstützung der Europäer für die USA war und nicht, wie er immer behauptet, die USA tun alles für Europa und die Europäer tun für die USA nichts. Und das war der Fall Afghanistan. Und die Briten haben ungefähr 500 gefallene Soldaten dort gehabt. Auch die Deutschen haben etwas mehr als 50 gehabt und so weiter und so weiter. Und das will er natürlich herunterspielen, um sein Hauptnarrativ, die USA sind von den Europäern ausgenutzt worden, durchzubringen. Das ist von vorne bis hinten falsch. Aber es ist das, was er innenpolitisch braucht und woran er selber auch glaubt und woraus er die Berechtigung meint, ziehen zu können, wir können die Europäer schlecht behandeln.
Jetzt haben Sie, Herr Münkle, wenn wir nochmal jetzt den Fokus mehr auf Europa nochmal richten, in einem Gastbeitrag für die Welt kürzlich geschrieben, Europa muss seinen schönen Traum aufgeben, sonst gewinnen die Regelbrecher das Machtspiel. Und Sie sprechen da von einer letzten Gelegenheit. Was genau meinen Sie damit?
Naja, ich meine, dass wir, und da gehört natürlich auch nochmal Davos dazu und die Installierung dieses Board of Peace durch Trump, in einer Veränderung der Weltordnung stehen. Das mit der regelbasierten Ordnung ist ja eigentlich schon seit Putins Vollangriff auf die Ukraine und Trumps hemmungsloser Zollpolitik vorbei, auch Venezuela, auch die Drohungen im Hinblick auf Grönland. Was sich herausmendelt, könnte eine Ordnung sein der drei großen Imperien, von denen Trump jetzt auch ausgeht. Man muss nicht zwingend in einen tiefen Konflikt mit China kommen, wenn man nur die Einflusssphären gegeneinander sauber absteckt. Das würde dann heißen, dass drei, China, Russland und die USA, gewissermaßen das Direktorium der Weltordnung bilden. Das kann nicht in europäischem Sinne sein. Erstens, weil Dreiersysteme instabil sind. Zweitens, weil die Europäer dann marginalisiert sind, politisch einflusslos. Und drittens, wenn sie Überzeugung sind, Werte und Regeln sollen eine Rolle spielen, dann müssen sie auch in der Lage sein, denen Geltung zu verschaffen und nicht nur klagend am Rande stehen und sagen, aber das ist gegen das Völkerrecht. Das heißt nicht, dass man das in globaler Hinsicht tun muss, aber dass man jedenfalls im eigenen Raum, im europäischen Raum, an einer werte- und regelbasierten Ordnung in dem Sinne festhält, dass man zumindest da dem Geltung verschafft. Das ist relevant für die Ukraine-Frage. Das ist aber auch relevant im Hinblick auf den Punkt, dass man möglicherweise zusammen mit Indien, und da war ja Merz' Reise nach Indien als erste Asienreise seiner Kanzlerschaft wichtig, zu sagen, der vierte und fünfte in einer Weltordnung wird. Das müssen die Europäer für sich entscheiden, diese Frage, ob sie, wenn ich das mal etwas zugespitzt formulieren darf, der Fußabtreter der großen Mächte sein wollen oder aber ein relevanter Akteur, der die Chance hat, mitzuspielen, möglicherweise dann auch der Bannerträger des demokratischen Rechtsstaats, der jetzt in den USA zurzeit demoliert wird an allen Ecken und Kanten. Der kanadische Ministerpräsident hat ja eine wirklich eindrucksvolle Rede in Davos gehalten. Japan, Südkorea, Neuseeland, Australien und derlei mehr, das wäre dann schon ein ordentlicher Block, der die USA auch durchaus beeindrucken könnte. Militärischer Macht sind sie dem nach wie vor über, aber wenn man die alle zusammenfasst, dann ist da mindestens in wirtschaftlicher Macht ein Gleichgewicht da.
Machtpolitische Perspektiven auch für die Europäer im Verbund mit anderen Staaten. Soweit der Politologe Herfried Münkler.
Sport.
Mit Moritz Kasserlet. Die deutschen Handballer haben bei der Europameisterschaft in Dänemark am Abend den nächsten Schritt Richtung Halbfinale gemacht, durch einen hart umkämpften Sieg gegen Norwegen. Aus Herning berichtet Daniel Neuhaus.
Riesig große Erleichterung bei der deutschen Mannschaft. Auf der Anzeigentafel in Herning steht ein 30-28 für Deutschland gegen Norwegen, aber hinter diesen nackten Zahlen verstecken sich 60 Minuten harter Handballkampf und dass Deutschland dieses Spiel gewinnen konnte, das verdankt sie mal wieder ihrem Torwart Andreas Wolf. 22 Paraden, diese Zahl muss auch noch rein, haben diesen Erfolg gesichert. Die deutsche Mannschaft weiter auf Halbfinalkurs. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit besiegt Norwegen 30-28.
Und das nächste Spiel haben die deutschen Handballer am Montagabend gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark und gegen sehr viele Fans in der Halle. Es ist passiert. Der FC Bayern München kann doch noch Spiele verlieren in der Fußball-Bundesliga und das auch noch zu Hause. 1-2 gegen Augsburg. Und der Augsburger Trainer Manuel Baum, der hatte so eine Vorahnung.
Vor dem Spiel habe ich gesagt, so ein Day to Remember war so die Überschrift. Wenn man sich in 5-6 Jahren mal trifft, dann gibt es halt so Ereignisse im Leben, wo man über sich hinausgewachsen ist. Und immer wenn man sich dann trifft, heißt, kannst du dich daran noch erinnern? Das habe ich natürlich nochmal nach dem Spiel aufgegriffen, dass wir uns in 5-6 Jahren am 24.01. irgendwo mal treffen und uns an den Tag erinnern, dass wir heute das Spiel gewonnen
haben. Die Bayern haben verloren und Trainer Vincent Kompany ist nicht mal überrascht.
Wir haben eben gesagt, die Bundesliga ist keine einfache Liga, jedes Spiel ist schwierig. Manchmal sieht es so aus, als ob alles einfach sein kann, aber ist nicht so und deswegen Gratulation Augsburg.
Und jetzt haben die Bayern nur noch 8 Punkte Vorsprung. Dortmund hat am Abend 3-0 in Berlin gewonnen. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Dresden am Abend 2-1 in Magdeburg gewonnen. Alle Ergebnisse bekommen Sie natürlich auf sportschau.de.
Bei den Australian Open in Melbourne kämpft Alexander Zverev am Morgen um den Einzug ins Viertelfinale. Der Hamburger spielt gegen den Argentinier Cerundolo, der bisher noch keinen Satz bei diesem Turnier abgegeben hat.
Ja gut, wir sind in den letzten 16, ne, bei einem Grand Slam. Ich glaube, da gibt's keine einfachen Matches mehr. Er ist ein super Spieler. Ich glaube, ich kann von mir behaupten, dass ich das auch bin, manchmal. Und dann werden wir sehen, wie es ist, aber wie schon gesagt, ich muss in mich selber Selbstvertrauen haben und auf dem Platz einfach das Level zeigen, das ich bisher gezeigt habe.
Wir werden es sehen. Ab frühestens 7 Uhr unserer Zeit steht Zverev auf dem blauen Hartplatz. Knapp 2 Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele sind viele deutsche Tränen geflossen beim Biathlon. Freud und Leid lagen in Novo Mesto ganz eng beieinander. Patricia Gabor.
Diesen Tag wollen die deutschen Biathletinnen und Biathleten sicher gerne schnell vergessen. Zuerst das große Drama in der Single-Mixed-Staffel. Die zwei Nachwuchstalente, Marlene Fichtner und Leonard Pfund, zeigten eine tolle Leistung und kamen als Erste über die Ziellinie. Dann der Schock, Disqualifikation. Marlene Fichtner hatte die Waffe nach dem Schießen nicht richtig aufgesetzt. Finnland profitierte und wurde Erster. Die Mixed-Staffel im Anschluss brachte auch keinen Sonnenschein mehr rein. Rang 11 für das deutsche Quartett um Startläuferin Anna Weidel. Sie musste gleich mal in die Strafrunde. Ihre Teamkollegen konnten das nicht mehr auffangen. Der Sieg ging an Italien.
Und die deutschen Skispringer haben es erstmals seit 16 Jahren bei einer Skiflug-WM nicht unter die Top 10 geschafft. Weltmeister in Oberstdorf ist Favorit Domen Prius geworden.
Soweit der Sport mit Moritz Casalet.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 5.31 Uhr mit Gabriela Kühne. Ein US-Grenzschutzbeamter hat in Minneapolis einen US-Bürger erschossen und damit heftige Proteste und scharfe Kritik von Politikern vor Ort ausgelöst. Es ist der zweite Vorfall dieser Art in diesem Monat. Aus Washington, Nina Barth.
Minnesotas Gouverneur und der Bürgermeister von Minneapolis haben an die Bürger appelliert, friedlich zu bleiben. Gouverneur Tim Walz und Bürgermeister Jacob Frey forderten außerdem erneut von US-Präsident Donald Trump, die Grenzschutz- und Einwanderungspolizei abzuziehen. Sie säen Chaos und Gewalt, so Walz. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums war der getötete Mann bewaffnet. Der Mitarbeiter der Grenzschutzpolizei habe in Notwehr gehandelt. Aber ob der Getötete, ein 37 Jahre alter Mann, Bewohner von Minneapolis und laut der Polizei von Minneapolis vermutlich ein US-Bürger, tatsächlich die Waffe gezogen hat, ist unklar.
Die Dreiergespräche über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine sollen in Kürze fortgesetzt werden. Wie die USA mitteilten, ist das nächste Treffen mit den russischen und den ukrainischen Delegationen für den kommenden Sonntag geplant. Russland hatte ungeachtet der Gespräche seine Angriffe in der Ukraine fortgesetzt, insbesondere auf die Energieinfrastruktur. Nach ukrainischen Angaben sind landesweit rund 1,2 Millionen Haushalte ohne Strom und Wärme. Die NATO will möglichst bis Ende des kommenden Jahres an ihrer Ostflanke aufrüsten und ein neues Verteidigungskonzept umsetzen. Laut dem deutschen NATO-General Lowin soll dabei die Grenze zu Russland und Belarus nicht mehr primär von Menschen geschützt werden, sondern mit Hilfe von Technik. Ein System aus Aufklärungssensoren und weitgehend automatisierten Waffen soll dabei helfen, einen Angriff russischer Streitkräfte aufzuhalten, sagte Lowin der Welt am Sonntag. In Israel haben zwei hochrangige US-Vertreter mit Ministerpräsident Netanyahu über die Zukunft des Gazastreifens beraten. Wie Netanyahus Büro mitteilte, traf sich der Regierungschef mit dem Sondergesandten Witkoff und dem Nahostberater und Schwiegersohn von US-Präsident Trump Kushner. Ein Thema dürfte gewesen sein, dass die Hamas noch immer nicht die sterblichen Überreste einer israelischen Geisel übergeben hat. Die USA wollen außerdem die zweite Phase des Waffenruheabkommens vorantreiben. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass Israel seine militärischen Stellungen im Gazastreifen räumt. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber im Westen etwas Sonne, sonst wolkig, später von Süden her Niederschlag, teils mit Glättegefahr. -2 bis +5 Grad. Am Montag Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt Regen, -2 bis +6 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und aktuelle Staus und Unfälle liegen uns nicht vor. Ihnen eine gute und vor allem sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio. Guten Morgen. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland hat Übergewicht. Das hat Folgen für die Gesundheit der Betroffenen und auch das für das Gesundheitssystem insgesamt. Und jetzt habe ich hier leider einen falschen Beitrag vorliegen. Wir müssen eigentlich mit der Ukraine anfangen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die trilateralen Verhandlungen zwischen Washington, Moskau und Kiew über ein Ende des russischen Kriegs in seinem Land als konstruktiv gelobt. Das weitere Vorgehen werde auf Ebene der Staats- und Regierungschefs entschieden. Die russischen Angriffe auf die Ukraine gingen in der vergangenen Nacht aber weiter. Mehr dazu von unserem Korrespondenten Peter Sawicki.
Abermals hat Russland weite Teile der Ukraine mit schweren Luftangriffen überzogen. In der Nacht auf Samstag setzte Moskau dabei laut der ukrainischen Luftwaffe etwa 370 Drohnen sowie ca. 20 Raketen und Marschflugkörper ein, von denen ein Großteil, aber nicht alle, abgeschossen worden seien, wie es heißt. Stark betroffen waren die beiden größten Städte der Ukraine, Kiew und Charkiw. In der Hauptstadt kam nach den Worten von Innenminister Klimenko eine Person ums Leben. Landesweit seien 40 Menschen verletzt worden. Zahlreiche Gebäude seien beschädigt worden. Dazu auch wieder Einrichtungen der Energieinfrastruktur. Neue schwerwiegende Ausfälle bei der Wärme- und Wasserversorgung wurden gemeldet. Neben Kiew dabei besonders in der Region Tschernihiw im Norden. Die Angriffe begannen gegen 1 Uhr in der Nacht, kurz nachdem in Abu Dhabi direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland unter Vermittlung der USA begonnen hatten. Schon mehrfach hatte Moskau die Ukraine auch während formaler Verhandlungen über ein Kriegsende bombardiert. Daran erinnerte unter anderem der ukrainische Außenminister Sibiha, der die Angriffe scharf verurteilte. Nach dem Ende der zweiten Gesprächsrunde in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Samstag äußerte sich Präsident Selenskyj vorsichtig zuversichtlich. Die Gespräche seien konstruktiv gewesen. Unter anderem sei die Frage passender Formate für weitere Gespräche besprochen worden, so Selenskyj. Eine weitere Verhandlungsrunde könne möglicherweise bereits kommende Woche stattfinden.
Aus Kiew war das Peter Sawicki. Und zwei Tage lang haben ja Vertreter der USA und Unterhändler der Ukraine sowie Russlands in Abu Dhabi über ein Ende des Krieges verhandelt. Es waren die ersten trilateralen Verhandlungen über den von den USA vorgelegten Friedensplan. Kommende Woche sollen die Gespräche nun fortgesetzt werden. Unser Korrespondent in der Ukraine, Wassily Golot, hat das Treffen verfolgt. In den Tagesthemen hat er im Gespräch mit Jesse Wellmer berichtet, wie die Gespräche aus seiner Sicht gelaufen sind.
Konkrete Ergebnisse gibt es nicht. Was sich bewerten lässt, ist die Tatsache, USA, Russland und die Ukraine sitzen an einem Tisch und sprechen. Das hat mir auch ein ukrainischer Delegationsteilnehmer, mit dem ich heute telefoniert habe, der in Abu Dhabi ist, bestätigt. Das ist positiv und positiv wertet er auch die Tatsache, dass es eine neue russische Delegation gibt, bestehend aus Militärs und Geheimdienstlern. Er verweist auf sehr konstruktive Gespräche.
Ein nächstes Treffen steht offenbar schon in Kürze an. Kommt jetzt wieder etwas mehr Tempo in die zuletzt festgefahrenen Gespräche?
Das ist die Hoffnung der Ukraine. Das ist die Hoffnung, die Präsident Selenskyj heute in einem schriftlichen Statement nochmal formuliert hat. Und die Ukraine ist auch glücklich darüber, dass die USA weiterhin an diesem Prozess beteiligt sind und die Sicherheit, einen möglichen Frieden absichern wollen. Das ist für die Ukraine zentral mit Blick auf mögliche Abkommen. Und der entscheidende Punkt in Russland ist aber, Machthaber Wladimir Putin entscheidet. Er wird Berichte bekommen von seiner Delegation, ebenso Selenskyj, ebenso US-Präsident Donald Trump. Und dann wird entschieden, wo man sich als nächstes trifft und in welchem Format.
Wie reagiert die ukrainische Öffentlichkeit auf die Nachrichten aus Abu Dhabi?
Diejenigen, die das verfolgen, mit Skepsis, aber viele Menschen haben gar keine Kapazität, das zu verfolgen. Sie sind damit beschäftigt zu schauen, wann fliegen die nächsten Raketen, wann fliegen die nächsten Drohnen, wo können sie sich in Sicherheit bringen. Sie verfolgen die Stundenpläne, wann haben sie Strom, wann haben sie Wasser und Heizung. All das beschäftigt die Menschen. Sie kämpfen im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Überleben. Und für sie wäre ein konkretes Ergebnis, wenn sie sich eben nicht um ihre Sicherheit fürchten müssen, wenn sie einfach normal, wie in anderen Ländern auch, leben können.
Das war Ukraine-Fernsehkorrespondent Wassily Golot im Gespräch mit Tagesthemen-Moderatorin Jesse Wellmer. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland hat Übergewicht. Das hat Folgen für die Gesundheit der Menschen und auch für das Gesundheitssystem insgesamt. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina spricht von einer Adipositas-Epidemie und sie fordert eine Zuckersteuer auf stark gesüßte Lebensmittel und Getränke, wie es sie etwa in Großbritannien bereits gibt. Marius Rudolph hat recherchiert, was das bringen würde.
In mehr als 100 Ländern gibt es bereits eine Zuckersteuer. Als Paradebeispiel gilt Großbritannien, wo 2018 eine Steuer auf Softdrinks eingeführt wurde. Je mehr Zucker im Getränk ist, desto mehr Steuern müssen die Hersteller dort zahlen. Und das zeigt Wirkung. Im Vereinigten Königreich ist der Zuckergehalt in Getränken seit Einführung der Steuer um 30% gesunken, erklärt Luise Molling von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch.
Und es führt eben auch dazu, dass Übergewicht zurückgedrängt wird. Also dazu gibt es Studien zu Schülerinnen in Großbritannien. Dort sind eben deutlich weniger Adipositas-Fälle aufgetreten durch die Limo-Steuer. Und das ist wirklich ein ganz zentraler Effekt.
Molling betont, dass die Steuer allein das Adipositas-Problem zwar nicht lösen könne, trotzdem sei sie ein zentrales Element, um die Situation in Deutschland merklich zu verbessern. Ähnlich sieht es der Gesundheitsökonom David Matusiewicz. Auch er befürwortet die Einführung einer Zuckersteuer in Deutschland. Wichtig sei aber, dass die, ähnlich wie in Großbritannien, mit dem Zuckergehalt steigt.
Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass eben die Hersteller, die Industrie, dann sagen, wir wollen, dass unser Produkt nicht zu teuer wird. Also je mehr Zucker wir reinpacken, desto teuer im Endpreis wird unser Produkt. Und deshalb ist es klug, das prozentual anteilig zu koppeln, weil da ist eben die Chance relativ groß, dass die Industrie gegensteuert und einfach weniger Zucker reintut oder Alternativen sucht.
In einer Modellstudie hat die Technische Universität München untersucht, welche Effekte eine Zuckersteuer in Deutschland hätte. Karl-Emmert Fees war an der Forschung beteiligt. Er sagt, dass nicht nur der Zuckerkonsum sinken würde, sondern auch Arzt- und Behandlungskosten.
Und da konnten wir zeigen, dass das schon über die nächsten 20 Jahre mehrere Milliarden im Gesundheitssystem einsparen könnte durch weniger Diabetesfälle. Ich glaube, wir kamen auf ca. 200.000 weniger Fälle über 20 Jahre. Und da Diabetes eine sehr teure chronische Erkrankung ist, spürt man das dann schon sehr deutlich.
Gegen eine Zuckersteuer ist der Lebensmittelverband Deutschland. Sprecherin Manon Struck-Pazina moniert, dass viele Forschungsergebnisse zur Zuckersteuer auf Modellstudien basieren, die eine geringe Aussagekraft hätten.
Also wir halten eine Zuckersteuer für nicht sinnvoll, weil sie zum einen eine hohe bürokratische Last nochmal bedeuten würde für die Unternehmen. Sie würde die Lebensmittel teurer machen, aber sie würde sicherlich nicht dazu führen, dass wir das Übergewichtsproblem in den Griff bekommen.
Struck-Pazina betont, dass die Lebensmittelindustrie für bestimmte Produkte bereits freiwillig den Zuckergehalt gesenkt hätte. Der Verband setzt sich dafür ein, dass die Hersteller diesen Weg selbstbestimmt weitergehen können. Ob das so bleibt, muss am Ende die Politik entscheiden.
Über die Zuckersteuer war das der Bericht von Marius Rudolph.
Wirtschaft.
Und da kommen wir jetzt wie immer an dieser Stelle zu unserem nationalen Börsenwochenrückblick. Heute von Claudia Wehrle.
Eine turbulente Börsenwoche geht zu Ende. Zunächst der Streit um Grönland. Der amerikanische Präsident will sich die Insel einverleiben, droht mit neuen Importzöllen. Zahlreiche EU-Staaten und nicht zuletzt Deutschland halten dagegen. Die Aussicht, dass andere Staaten US-Staatsanleihen verkaufen könnten, scheint ein Einhalten der USA zu ermöglichen, denn sie sind auf ausländische Gläubiger dringend angewiesen. Und auch wenn US-Präsident Trump mittlerweile von einer Einigung auf ein Rahmenabkommen spricht, ausgestanden ist die Sache noch lange nicht, glaubt Chris-Oliver Schickentanz von der Capital AG.
Denn Mr. Trump ist ja der Mann für zwei Rollen rückwärts. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich erst eine tragbare Lösung finden. Und da sind wir, glaube ich, aus meiner Sicht noch nicht angekommen, weil die Vorstellungen von Dänemark und den USA, glaube ich, doch immer noch ein Stück weit auseinanderliegen.
Gebietsansprüche, Zolldrohungen, geplatzte Freihandelsabkommen, vieles, was derzeit auf der großen politischen Bühne passiert, sorgt für heftige Turbulenzen an den Finanzmärkten. Vergangene Woche noch, der DAX auf Rekordhoch, davon ist er inzwischen weit entfernt. Martin Lück von MacroMonkey wundert das wenig, denn vieles von dem, was politikerseits angedroht oder beschlossen ist, kann große Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben.
Zusätzliche Zölle kann natürlich die exportorientierte deutsche Wirtschaft gerade gebrauchen wie ein Loch im Kopf. Ja, vor allen Dingen was Autos, was Chemie, was Maschinenbau und weitere exportorientierte Sektoren betrifft.
Denn zusätzliche Zölle bedeuten, Waren werden teurer und damit unattraktiver für die Kunden. Die Exporte von Deutschland aus in die USA sind im vergangenen Jahr bereits deutlich zurückgegangen. Das belegen neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Es gibt einen alten Börsenspruch, der da heißt, politische Börsen haben kurze Beine. Das bedeutet, dass Ereignisse, die auf der großen politischen Bühne passieren, zwar für heftige Turbulenzen an den Finanzmärkten sorgen können, dass dies in der Regel aber nur für einen begrenzten, relativ kurzen Zeitraum der Fall ist. Joachim Schallmeier von der DK Bank wird da inzwischen vorsichtiger.
Wir haben eine ganz andere globale Ökonomie heute als vor ein, zwei Jahren. Trump hat hier Prozesse beschleunigt, wird sie weiter beschleunigen. Und wir haben eine Abkehr von der regelbasierten Weltordnung hin mehr zu einer machtorientierten. Das wird sich leider nicht aufhalten lassen.
Für wirtschaftlichen Erfolg braucht es Spielregeln. Die schreibt Donald Trump ständig um. Und statt in solch einer Situation Einigkeit zu zeigen und neue Partnerschaften zu schließen, schwächelt die EU. Das Abkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten vorerst auf Eis gelegt. Wenn wir auf die Unternehmensseite schauen, aus der Stahlbranche kommen in dieser Woche schlechte Nachrichten. 2025 wurde in Deutschland so wenig Rohstahl erzeugt wie seit 2009 nicht mehr. Das war zu Zeiten der Finanzkrise. Dass Stahlaktien bei vielen Anlegerinnen und Anlegern dennoch so gefragt sind wie seit Jahren nicht mehr, das hängt damit zusammen, dass viele Menschen auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft hoffen. Auch die Aussicht, dass die EU-Kommission gegen Billigimporte aus China vorgehen will, gibt Aktien von ThyssenKrupp, Salzgitter und Co. Rückenwind. Der DAX zu Wochenschluss bei 24.900 Punkten. Der Rekord aus der Vorwoche ist damit in weite Ferne gerückt.
Claudia Wehrle informierte. Wir blicken in die Schweiz. Die Freilassung des Betreibers der abgebrannten Bar in Grand Montana aus der Untersuchungshaft hat in Italien bei der Regierung und bei Angehörigen für Empörung gesorgt. Unter den 40 Toten waren 6 Italiener. Die Schweiz weist Vorwürfe zurück. Aus Genf berichtet Patricia Wern.
Der Schweizer Bundespräsident Parmelin sagte der Zeitung Blick, er könne die Entrüstung verstehen. Aber in der Schweiz gäbe es andere politische und juristische Verfahren als in Italien. Die Justiz müsse die Untersuchung transparent führen. Parallel habe die Politik die Aufgabe, die Opferfamilien bestmöglich zu unterstützen. Parmelin betonte, dass er mit der italienischen Ministerpräsidentin Meloni in Kontakt stehe. Meloni hatte zuvor die Freilassung des Barbetreibers als einen Affront und eine Beleidigung für die Opfer bezeichnet. Sie beorderte den italienischen Botschafter zurück nach Rom, um das weitere Vorgehen festzulegen. Der Sprecher des Schweizer Außenministeriums sagte auf Anfrage des ARD-Studios Genf, die Schweiz sei bisher nicht offiziell darüber informiert worden, dass der italienische Botschafter nach Rom zurückgerufen worden sei. Eine solche Maßnahme gehöre aber zur diplomatischen Praxis und sei nicht außergewöhnlich. Außenminister Cassis schrieb auf der Plattform X, die Schweiz wolle Klarheit. Man verfolge die Arbeit der Waliser Justiz aufmerksam. Die Waliser Generalstaatsanwältin Piu betonte, die Freilassung sei nicht von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden, sondern vom zuständigen Gericht des Kantons. Dieses hatte den Barbetreiber gegen Auflagen und eine Zahlung von umgerechnet rund 215.000 Euro aus der U-Haft entlassen.
Patricia Wern informierte.
Kultur.
Beim 47. Max-Ophüls-Filmfestival wurden am gestrigen Abend in Saarbrücken die Preise vergeben. Der Hauptpreis ist mit 36.000 Euro dotiert und wird vom Festival gemeinsam mit der Landeshauptstadt ausgelobt. Das Filmfestival gilt als wichtigstes Podium für den Nachwuchsfilm aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In diesem Jahr dominierten dort sehr persönliche, autofiktionale Stoffe auf der Leinwand. Jochen Erdmenger berichtet.
Der Max-Ophüls-Preis Bester Spielfilm 2026 geht an Gropius statt Supernova von Ben Boyd.
Große Emotionen am Samstagabend im Saarbrücker E-Werk. Gropius statt Supernova spielt in der gleichnamigen Plattenbausiedlung am Rande Berlins und behandelt die sich überschlagenden Ereignisse einer Silvesternacht. Das Leben von Luan wird von Verlustängsten durcheinandergewirbelt. Dem eigenen Bruder droht die Abschiebung. Seine Freundin Stella erhält die Zusage für ein Schauspielstudium im Ausland.
Thank you so much for this amazing
honor ever since I was a little girl, you know, I've
Nein, sag mal was anderes. Sag mal nicht das, was alle sagen.
Kündige du mich mal erstmal richtig an, okay? Dann komm ich noch richtig rein.
Okay. Der Preis für die beste Schauspielerin der Welt geht an Stella!
Gropius statt Supernova erzählt mit großer filmischer Intensität über Liebe als treibende Kraft, so die Begründung der Jury. Das Low-Budget-Debüt ist mit vielen dokumentarischen Szenen gespickt und an Originalschauplätzen gedreht. Regisseur Ben Voigt wollte so viel wie möglich vom echten Leben in seinen Film reinholen. Das Drehbuch ist meist vor Ort am Set entstanden, erklärt er am Rande der Preisverleihung.
Mir ist es extrem wichtig für die Filme, die Realität reinplatzen zu lassen. Und deshalb bin ich bei den Menschen und bei den Orten und versuche dort, mich inspirieren zu lassen. Es funktioniert nie, dass ich an einem Laptop sitze und eine Seite schreibe. Und es funktioniert immer, dass ich an meinem Smartphone sitze und formlos Sätze aufschreibe, die ich dann irgendwann in Drehbuchform bringe.
Ob im langen, mittellangen oder Kurzfilm, selbst im Dokumentarfilm dominierten in diesem Jahr die Stoffe, die die Filmemacherinnen und Filmemacher aus dem eigenen Leben schöpfen. Jola Wiczorek erzählt in Die noch unbekannten Tage die mit vielen Brüchen verbundene Auswanderung ihrer Familie aus Polen in den Westen nach Österreich zur Wendezeit 1989-90. Diese in Teilen verdrängte Familiengeschichte beginnt sie erst filmisch zu rekonstruieren, als bei ihrer Mutter Demenz diagnostiziert wird.
Diese Bilder lagen viele Jahre tief verborgen in meinem Unterbewusstsein. Irgendwann drängten sie sich ans Licht. Ich wollte sie einordnen, verstehen.
In einer Welt, die immer lauter wird, wendet sich der filmische Nachwuchs einerseits also vermehrt nach innen, wird dabei aber nicht unpolitisch. Rassistische Gewalt ist das Thema im Film Noah, der sowohl mit dem Fritz-Raff-Drehbuchpreis des Saarländischen Rundfunks als auch mit dem Preis für den gesellschaftlich relevanten Film ausgezeichnet wurde. Regisseur Ali Tamin.
Das ist für mich auch wirklich der wichtigste Preis, weil das natürlich auch für mich ein großes Anliegen war, wenn ich einen Film mache, dann will ich einen Spiegel vorhalten vor unsere Gesellschaft und erzählen, wie es aus unserer Perspektive ist.
Insgesamt wurden beim 47. Max-Ophüls-Festival Preise im Wert von 123.500 Euro vergeben. Für die meisten Filmemacherinnen und Filmemacher geht es in Saarbrücken dabei gar nicht so sehr ums Geld, betont Emilia Warenski bei ihrer Dankesrede für die Auszeichnung in der Kategorie Bester Schauspielnachwuchs.
Danke, 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 dass man hier die Möglichkeit hat, dass man gesehen wird. Ich finde es so schön, dass man hier alle zusammenkommt.
Das Filmfestival Max Ophüls Preis ist für den filmischen Nachwuchs weiterhin eine der ersten Anlaufstellen, um sich zu vernetzen und Kontakte in die Branche zu knüpfen. Die Arbeitsbedingungen für die jungen Kreativen sind in den Augen von Festivalchefin Svenja Böttger allerdings deutlich prekärer geworden.
Sie werden auf jeden Fall härter, ja, definitiv. Also wir haben wesentlich mehr Filme dabei, die eben wirklich No-Budget-Produktionen sind. Unser Hauptpreis, der dieses Jahr bester Spielfilm gewonnen hat, mit 16.000 Euro einen Langfilm gemacht. Und das darf nicht sein.
Böttger hofft auf die zu Beginn des Jahres neu aufgelegte Talentförderung des Kuratoriums Junger Deutscher Film. Mehr als 7 Millionen Euro stehen aus dem Bundeshaushalt dafür zur Verfügung. Für Regisseur Ben Voigt, den Max-Ophüls-Preisträger 2026, steht indes schon fest, was er mit den 36.000 Euro Preisgeld jetzt machen wird. In den nächsten Film investieren. Etwas Unbezahlbares bringt er dafür schon mit. Bedingungslosen Idealismus.
Ihr müsst euch mal vorstellen, wie viele Absagen man kriegt, wie viele Türen zugeschlagen werden, wie viele Leute sagen, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Und keine Ahnung, uns wird immer gesagt, vergiss es, du hast keine Chance. Und Leute zu finden, die genauso besessen sind und genauso in Liebe sind mit diesem Medium, mit der Geschichte, das bedeutet die Welt für mich.
Vom Max Ophüls Filmfestival war das der Bericht von Jochen Erdmenger.
Der Stichtag.
Heute vor 60 Jahren wurde in Hamburg erstmals der Film- und Fernsehpreis Die Goldene Kamera verliehen. Siegfried Tesche über den einst berühmten Fernsehpreis.
Die Freude.
ist riesig, aber wer hier feiert, ist das Team der Pro7 Late-Night-Show Zirkus Halligalli. Die hatte es geschafft, ein Double von Schauspieler und Regisseur Ryan Gosling in die Verleihung zu schmuggeln. Die veranstaltende Funke Mediengruppe hatte von allem nichts bemerkt und war hoch erfreut, den Star aus dem Film La La Land auszeichnen zu können. Das war am 4. März 2017.
The one and only Ryan Gosling.
I'm Ryan Gosling.
Ich bin Ryan Gosling.
I'm dedicating this award to Joko and Klaas.
Und widme Joko und Klaas diesen Preis. Herzlichen Dank.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Der Begriff Gosling-Gate macht die Runde. Der Tiefpunkt des Film- und Fernsehpreises ist erreicht. Die Geschichte der Verleihungen beginnt dagegen seriös. 1965 hatte Hans Blum, damals der Chefredakteur der Programmzeitschrift Hör zu des Axel Springer Verlags, die Idee. Er soll die schwächelnde Auflage verbessern. Die Zeitschrift besteht damals aus Rezepten, Filmstargeschichten, Romanen und Radioprogrammen.
Hör zu, gehört in jedes Haus. Man kennt sich dann im Rundfunk auf.
Von nun an erscheinen mehr Berichte über das Fernsehen, denn 1965 beginnen die dritten Fernsehprogramme. Ein Film- und Fernsehpreis würde gut dazu passen, findet Blum. Die goldene Kamera entsteht. Zur ersten Verleihung in Hamburg sind allerdings nur 120 Gäste geladen. Verleger Axel Springer erscheint nicht. Er zweifelt am Erfolg des Preises und irrt. Ein Jahr später werden die Preisträger bereits im Radio verkündet.
9 goldene Kameras wurden gestern Abend von der Rundfunk- und Fernsehzeitschrift Hör zu an Persönlichkeiten verliehen, die sich innerhalb des abgelaufenen Jahres Verdienste um das deutsche Fernsehen erworben haben.
Die Verleihung am 12. Januar 1967 wird zum Ereignis. Die Auswahl der Preisträger beinahe staatstragend.
Eine 10-köpfige Jury aus Fachleuten der Redaktion, die täglich beide Fernsehprogramme verfolgen, traf die Auswahl.
Das feine, erhabene Kulturereignis, wie Blum die Verleihung bezeichnet, bekommt bald überregionale und später auch internationale Bedeutung. Weltstars wie Kevin Costner, Robert De Niro und Al Pacino werden ausgezeichnet.
Vielen Dank für die Honor, Ken Ong.
Ich bedanke mich sehr für diese Ehre.
Wie Sie merken, kann ich leider kein Deutsch.
Deutsche Prominente wie Thomas Gottschalk, Loriot und Rudi Carrell bekommen im Lauf der Jahre bis zu 4 goldene Kameras. Als Showmaster Carrell 2006 den Preis für sein Lebenswerk entgegennimmt, ist er bereits schwer krank. Es ist sein letzter öffentlicher Auftritt.
Es war eine Ehre, in diesem Land und vor diesem Publikum Fernsehen machen zu dürfen.
Die letzte goldene Kamera wird 2019 verliehen. Sinkende Einschaltquoten, aber auch der Auftritt des falschen Gosling machen dem Preis den Garaus. Es ist ein erheblicher Imageschaden. 3 Jahre zuvor hatte die Funke Mediengruppe die Ausrichtung des Preises vom Axel Springer Verlag übernommen. Die erste Statue, die übrigens nie aus Gold war, wurde am 25. Januar 1966 verliehen. Das war heute, vor 60 Jahren.
Und das war der Stichtag. Mit diesem Stichtag endet diese ARD-Infonacht vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Im Studio war bis hierhin Detlef Karg. Ich sage danke für Ihr Interesse und fürs Zuhören, auch im Namen von Redaktion und Technik, die diese ARD-Infonacht wieder gut durch die vergangenen Stunden gesteuert haben. Heute wird ein kalter Tag. Seien Sie vorsichtig draußen, sowohl zu Fuß als auch auf dem Fahrrad, wenn es denn unbedingt sein muss. Und ganz besonders mit dem Auto, wenn Sie gerade starten und wenn Sie gerade ankommen, dann wünsche ich Ihnen eine gute Ruhe, die werde ich gleich auch haben. In wenigen Sekunden wird es 5 Uhr und 58 Minuten. Ich sage Tschüss.
6 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Marion Meinka. Guten Morgen. Bei einem Einsatz der US-Einwanderungspolizei ICE sind in Minneapolis erneut tödliche Schüsse gefallen. Nach Angaben der örtlichen Polizei wurde ein 37-jähriger US-Bürger von einem Grenzschutzpolizisten erschossen. Pascal Küpper für WDR aktuell.
Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums war der Mann bewaffnet. Der Grenzschutzpolizist soll in Notwehr gehandelt haben. Politiker der Demokraten bezweifeln das. Der Gouverneur von Minnesota, Walz, fordert eine unabhängige Untersuchung und den Abzug der Bundespolizisten. Außerdem rief er wütende Demonstranten zur Ruhe auf. US-Präsident Trump wirft dem Gouverneur das Gegenteil vor und behauptet, er stachele einen Aufstand an. Schon Anfang Januar war in Minneapolis eine 37-Jährige in ihrem Auto erschossen worden. Seitdem protestieren immer wieder Tausende gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde.
Der US-Extremsportler Alex Honnold hat einen umstrittenen Rekord geschafft. Er kletterte ohne jede Absicherung auf einen 508 Meter hohen Wolkenkratzer. Es war der weltweit höchste derartige Aufstieg an einem Gebäude. Frank Wörner, WDR aktuell.
Die Aktion sollte eigentlich schon einen Tag früher stattfinden, wurde aber wegen schlechten Wetters verschoben. Nach etwa 1,5 Stunden erreichte der 40-jährige Extremsportler die Spitze des Wolkenkratzers in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh, ständig begleitet von Kameras für einen Livestream bei Netflix. Das hatte schon vorher für massive Kritik gesorgt, denn ein Fehltritt hätte für Honnold den sicheren Tod bedeutet, vor den Augen von Millionen Zuschauern weltweit. Kritiker hielten das für ethisch nicht vertretbar. Honnold war übrigens nicht der Erste, der den über 500 Meter hohen Wolkenkratzer in Taipeh bestiegen hat, aber der erste, der dabei nicht durch ein Seil gesichert war.
Jetzt weitere Meldungen im Überblick. Die Dreiergespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA zur Beendigung des Ukraine-Krieges sollen in einer Woche in Abu Dhabi fortgesetzt werden. Ein US-Vertreter sprach von einem guten Zeichen. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte die erste Runde des Treffens als konstruktiv bezeichnet. Überschattet wurden die Gespräche von neuen heftigen Angriffen Russlands auf die Ukraine. In der CDU wird der Ruf nach einer Abschaffung des Rechtsanspruches auf Teilzeit lauter. Nach einem Bericht des Magazins Stern will der Wirtschaftsflügel beim Bundesparteitag im Februar darüber abstimmen lassen. In dem Antrag heißt es demnach, künftig solle es Teilzeit nur noch aus guten Gründen geben, etwa für die Kindererziehung, die Pflege Angehöriger oder für Weiterbildungen. Das bei Köln auf dem Rhein havarierte Frachtschiff soll heute von der Unglücksstelle weggeschleppt werden. Bis in die Nacht waren Feuerwehr und Wasserschutzpolizei im Einsatz. Das Schiff hatte sich am Nachmittag bei Köln-Ports den Kiel aufgerissen und drohte auf Grund zu laufen. Die Ursache für die Havarie ist unklar.
WDR aktuell. Aus dem Stadion.
Die deutsche Handballnationalmannschaft hat einen weiteren Schritt in Richtung Halbfinale geschafft. Das Team gewann gestern Abend auch sein zweites Hauptrundenspiel und zwar mit 30-28 gegen Norwegen. Thorsten vom Wege, WDR Sport.
Die Deutschen begannen im Angriff erneut fehlerhaft und fahrig und konnten sich beim überragenden Andreas Wolf bedanken, dass sie zur Pause nicht deutlicher zurücklagen als mit 15-17. Es folgten 10 vogelwilde Minuten, in denen keine der beiden Mannschaften in der Offensive Akzente setzen konnte. Und dann kam mit Marco Grigic ein Mann ins deutsche Angriffsspiel, an dem das Turnier bisher ein wenig vorbeigegangen war. Aber gegen die Norweger lieferte der Flensburger, warf 7 Tore und weil Wolf zwischen den Pfosten weiterhielt, wie ein junger Gott, und eine nun aufmerksamere Deckung auch wenig zuließ, drehte die DRB-Truppe das Spiel, setzte sich entscheidend ab und hat nun 6 Zähler auf der Habenseite.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Der Tag beginnt örtlich mit Nebel und glatten Straßen, aber trocken, teils sonnig, teils grau. Später werden die Wolken dichter. In Winterberg bis -2 Grad, in Schleiden bis +2 und in Wuppertal bis 4 Grad. In der Nacht und morgen früh ziehen Schneefälle durch, teils bis ins Flachland. Die Straßen können glatt sein, dazu -4 bis +3 Grad. Die Zeit 6.04 Uhr. WDR, die Verkehrslage. Die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten noch bis Anfang Februar gesperrt. Und die A565 Meckenheim Richtung Bonn ist zwischen Bonn-Poppelsdorf und Bonn-Endenich wegen Bauarbeiten bis Ende nächster Woche gesperrt.
WDR 5. Das Philosophische Radio mit Jürgen Wiebeke. Sie hören eine Wiederholung vom vergangenen Montag.
Freunde der Weisheit, guten Sonntag.
Menschen glauben an alles Mögliche. Deshalb ist es gar nicht so einfach, den einen entscheidenden Unterschied festzustellen zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen. Ein Vorschlag wäre, die einen gehen davon aus, dass nach dem eigenen Tod noch etwas kommt. Die anderen halten diese Vorstellung für abwegig. Beide Seiten wissen zwar um ihre Endlichkeit, auch dass sie unvermeidlich ist, aber diese Perspektive der Hoffnung auf ein Danach scheinen religiöse Menschen exklusiv zu haben. Aber erstmal nur theoretisch. Denn wenn Sozialwissenschaftler Menschen danach fragen, ob der Tod das definitive Ende ist oder nicht, dann sagen nicht wenige Gläubige, ja, er ist das Ende. Und umgekehrt nicht wenige Ungläubige, kann sehr gut sein, dass dann doch noch etwas kommt. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass unsere Überzeugungen nicht selten sowas sind, na sagen wir so, wie eine gemischte Tüte. Wir wollen uns heute dieser uralten Menschheitsfrage noch einmal nähern. Ist der Tod tatsächlich das Ende? Was lässt sich darüber sagen? Zu Gast ist diesmal Gregor Taxacher. Er ist katholischer Theologe und er arbeitet an der TU in Dortmund. Willkommen, Herr Taxacher.
Dankeschön, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Vielleicht schauen wir erstmal, um uns diesem Thema so allmählich zu nähern, auf unsere Kultur des Umgangs mit Tod und Sterben. Da wird ja oft gesagt, wir seien eine Gesellschaft der Todesverdrängung. Würden Sie sagen, dass das überhaupt noch stimmt?
Ist die Frage, ob das überhaupt je gestimmt hat. Das kommt wahrscheinlich darauf an, wo man hinschaut. Also wenn wir zum Beispiel in die Medien schauen, in Film und Fernsehen etwa, ist der Tod allgegenwärtig. Kein Abend ohne Krimi-Folgen oder so. Und in denen muss normalerweise gemordet werden. In vielen anderen Bereichen stoßen wir eigentlich auf das Thema Tod sehr häufig. Das Merkwürdige ist, in unserem privaten Bereich viel weniger, als das wahrscheinlich frühere Generationen sind. Das hat was mit unserer Lebenserwartung zu tun, mit der Art, wie wir unser Medizinsystem organisieren, wie wir letztendlich auch das Sterben organisieren. Früher sind die meisten Menschen zu Hause gestorben. Es gab die Totenwache über Tage und so. Das gibt es heute so gut wie nicht mehr. Da ist der Tod sicher etwas aus dem Alltag herausgerückt.
Er verschwindet aus dem Bereich des Sichtbaren jedenfalls.
Ja, das ist zumindest des Privatsichtbaren. Vielleicht hat das sogar damit etwas zu tun. Ich bin kein Soziologe, aber vielleicht hat das damit zu tun, dass wir uns andererseits den Tod medial und in der Fiktion und in vielen dann wieder so nah ranholen. Mhm. Und dann glaube ich halt, dass wir in den letzten Jahren an sich ein Revival, sag ich mal, der Todesnähe erleben. Das ging 2020 los mit der Pandemie. Und damit, dass plötzlich das alleralltäglichste Verhalten etwas mit Todesvermeidung zu tun hatte. Zum Beispiel auch mit der Vermeidung des Todes anderer, der sogenannten vulnerablen Gruppen, für die man dann besser die Maske trug oder für die man vielleicht sogar den Besuch vermied und Ähnliches. Das ist, glaube ich, habe ich auch den Eindruck, es wird ja viel darüber gesprochen, was müssen wir bewältigen, nacharbeiten in der Pandemie. Ich glaube, dieser Aspekt, der wird oft ausgeblendet unter den ganzen politischen Fragen, die es gibt.
Dass der Tod auf einmal so präsent war.
Ja, und was das mit uns gemacht hat. Was das mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Ich glaube, dass manche dieser Überaufgeregtheiten, die sich dann auf bestimmte Themen projizieren, auf Impfen oder Nicht-Impfen und dergleichen, hintergründig vielleicht doch auch viel damit zu tun haben, dass wir plötzlich in eine Unsicherheitssituation, in der es um Leben und Tod ging, versetzt war, die wir sonst in unserem Alltag so allgemein nicht mehr kennen.
Ja. Nun ist ja Verdrängung, das alte Wort von Sigmund Freud, so ein bisschen ja so eine kleine Münze geworden, die man sehr schnell in Umlauf bringt. Aber angenommen, das würde auf das Thema Tod und Sterben passen, dass wir da etwas verdrängen, dann heißt das ja eigentlich, es gibt da ein Problem, es gibt etwas sehr Unangenehmes. Wir wollen von einer Tatsache des Lebens möglichst nichts wissen.
Naja, und es ist etwas, was ich zunächst auch gar nicht in diesem vielleicht etwas negativen besetzten Begriff des Verdrängens fassen würde. Wir könnten unseren Alltag, unser Leben nicht leben, wenn wir uns andauernd bewusst wären, wie leicht und schnell es zu Ende gehen kann. Das, wir würden dann gerade neurotisch werden. Es gibt das ja Störungen, wenn ich nicht mehr aus dem Haus gehen